Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, weiten, schönen Welt. Wir melden uns hier mit einem Sonderpodcast. Unser Mittwochspodcast kommt im Anschluss an diese Sendung, ein bisschen zeitversetzt. Wir wollen zu den aktuellen Geschehnissen in Russland, in der Ukraine und im Westen Stellung nehmen bzw. einfach einige Erläuterungen euch bringen. Ihr wisst, vor wenigen Tagen ist das passiert, wovor der Westen gewarnt hatte. Aber es ist eben doch anders gewesen, als es in vielen Mainstream-Medien dargestellt wird. Russland hat die beiden unabhängigen oder die beiden Volksrepubliken in der Ukraine, Lugansk und Donetsk, für unabhängig erklärt, hat Friedenstruppen, sogenannte, in dieses Land geschickt. Und das Ganze wird als großer Angriff auf den Weltfrieden gewertet von den Mainstream-Medien. Guten Morgen, Andreas.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Also, wenn ich da ganz kurz schon verbessern darf, die haben sie ja nicht erklärt als unabhängig, sondern sie haben sich selbst als unabhängig erklärt und Russland hat es anerkannt. Das ist also ein ganz wichtiger anderer Prozess, denn wenn Russland das machen würde, dann wäre es ja ein richtiger russischer Eingriff und insofern ist es mehr ein Sezessionsprozess, den die Ostukraine selbst für sich gemacht hat und Russland erkennt eben diesen Vorgang an, so wie es bei der Krim auch anerkannt wurde, ist, wobei bei der Krim noch eine ganz andere Lage war, weil man dort einen Sezessionsprozess nach dem Völkerrecht durchgeführt hat, wobei die westlichen Medien dann ja unisono von einer Annexion Russland sprechen und das ist natürlich nicht der Fall. Also es ist schon ein sehr spannender Vorgang. Wir wissen übrigens auch, dass diese gesamte Ukraine-Geschichte momentan auch als Ablenkungsmanöver genutzt wird von ganz wichtigen tieferen Fragen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach der aktuellen Lage doch sehr groß ist, möchten wir dafür speziell Stellung nehmen. Im Nachhinein machen wir unseren allgemeinen Podcast Stabil durch den Wandel und gehen natürlich auch auf die übergeordneten Fragen rein. Es ist also heute nur ein Aspekt, den wir hier beleuchten.
Ja, aber ein wichtiger, viele Menschen haben Angst, weil natürlich die Kriegstrommeln in den Medien gerührt werden und viele Menschen sorgen sich jetzt darum, kommt ein Krieg oder nicht. Ernstzunehmende Beobachter sagen samt und sonders, wir gehen nicht davon aus, dass es zu einem Krieg kommt. Andreas, du hast es gerade gesagt, es kann eben auch sich um ein gigantisches Ablenkungsmanöver handeln, wenn wir doch gleichzeitig Meldungen sehen. Darauf werden wir im zweiten Podcast eingehen, dass die WHO ihren 194 Mitgliedstaaten ein technisches Rahmenwerk für die Einführung von digitalen Impfzertifikaten zur Verfügung stellen will und dass T-Systems und andere große Entwickler diesen Auftrag bekommen haben, dass da also eine weltweit konzertierte Aktion stattfindet, zeitgleich zu diesem Kriegs, in Anführungen, Kriegskomplex, über den wir jetzt sprechen wollen. Andreas, wir haben also gerade gesagt, Donetsk und Lugansk, du hast es richtig nochmal ergänzt, die haben sich selbst als unabhängig erklärt und Russland hat das Dekret zur Anerkennung der beiden Republiken, Volksrepubliken unterzeichnet. Daraufhin gab es heftige Reaktionen im Westen. Neue antirussische Sanktionen sind auf dem Tisch und es sind noch nicht alle. Man erwartet fast täglich neue Empfehlungen bzw. Beschlüsse. Und angesichts dieses eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat jetzt die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich, wie es heißt, zunächst auf die kommenden 30 Tage. Dazu gehört dann verstärkte Polizeipräsenz, das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos. Und das ukrainische Parlament hat dem heute in erster Lesung zugestimmt, auch einer Gesetzesänderung, die dazu gehört hat, die den Waffeneinsatz für Zivilisten zur Selbstverteidigung erleichtern soll.
Ja, gut, man baut hier also weiter auf Aggressionspotenzial, denn das Problem, das man hier vom Westen her interpretiert, es handelt sich um einen Kriegszustand, ist ja auch schon alleine zu hinterfragen. Russland bezeichnet es selbst als Sicherungsmaßnahme im Rahmen eines Friedens. Und wenn wir uns mal ansehen, was dort passiert ist in der Ukraine, auch durch verschiedene externe Einflüsse außerhalb der Sowjetunion, der ehemaligen, dann wissen wir, denken wir nur an diese furchtbare Massaker in Odessa 2014, als 42 pro-russische Aktivisten und friedliche Demonstranten verbrannt wurden in einem Gewerkschaftshaus. Bis heute sind dort keine Maßnahmen ergriffen worden von Seiten kriminalistischer Forschung, um da entsprechend die Täter vor Gericht zu bringen. Das macht natürlich mit den Menschen etwas. Und dann gab es eben halt dieses Abkommen von Minsk und es wurde nicht eingehalten. Nach der Aussage von Herrn Selenskyj im Beisein der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Und sie hat ist nicht dagegen angegangen und hat gesagt, wir erkennen das nicht an. Denn Selenskyj hat ganz deutlich gesagt, also der Präsident von Kiew, also der Westukraine, wir werden keine Verhandlungen mit der Ostukraine führen. Und das verstößt gegen das Minsker Abkommen. Und von da an ist das Aggressionspotenzial immer weiter aufgebaut worden von Seiten der Westukraine. Und jetzt ist eben Russland halt da und sagt, wir schützen diese Menschen, die sich selbst vor dieser, die sich also selber als unabhängig erklärt haben. Nun muss man aber auch ganz klar sagen, jetzt kann man das Westliche natürlich oder vom Westen her diese Aussage von Russland anzweifeln und sagen, nein, das ist ein Übergriff. Allerdings müssen wir auch dann sehen, dass wir mit gleichen Maßen messen. Also gerade die NATO nutzt den Begriff des Friedenseinsatzes ja jetzt seit Jahrzehnten. Und da wird überhaupt nicht hinterfragt. Und wenn der Russe diesen Friedenseinsatz, also eine ähnliche Vokabel nimmt, also die identische Vokabel, wird es automatisch als Kriegseinsatz interpretiert. Und das ist denn doch alles ein bisschen zu plump.
Ja, wir haben uns für diesen Sonderpodcast heute unter anderem auch deswegen entschieden, um euch die andere Seite der Medaille zu spiegeln. Denn es gibt eine einseitige westliche Medienberichterstattung und die sagt unisono, der Iwan ist der Böse und alle anderen sind hilflose Opfer oder die Guten. Und wir wollen einfach hier gar nicht Stellung nehmen, gar nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern euch einfach die Möglichkeit geben, dass ihr euch selber euer Bild macht. Also, die Vertretung Frankreichs bei der EU hat gestern Abend erklärt, das neue Paket der Sanktionen gegen Russland wegen der Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk werde heute am 23. Februar verabschiedet werden. Die ersten Gedanken sind schon durchgesickert und das französische Außenministerium hatte bei dem Treffen mit dem russischen Amtskollegen Lavrov, also das Treffen ist abgesagt worden, was für den 25. Februar geplant gewesen wäre, nämlich übermorgen. Das heißt also auch, man kann sagen, die diplomatischen Beziehungen werden auf Eis gelegt. Also, wir schauen mal nach Amerika. US-Präsident Biden, der hat natürlich ganz klar Position bezogen, hat das ganz klar gestern alles vom Teleprompter abgelesen. Das konnte man genau sehen. Während man da gewartet hat, dass es losging, hat er sich noch in den Zähnen ein bisschen mit dem Finger rumgestochert. Und als die Rede beendet war, ist er gegangen, ohne eine einzige Frage zu beantworten. Wütende Journalisten, die dort gewartet haben, weil sie ihre Fragen eben stellen wollten, hat er nicht gemacht. Warum, kann sich vielleicht jeder selber denken. Er hat in dieser Rede gesagt, dass die Anerkennung von Donetsk und Lugansk eine schamlose Verletzung des Völkerrechts sei, die eine feste Antwort fordert. Zudem verkündete er neue Sanktionen gegen zwei russische Banken und einen Ausschluss der russischen Staatsschulden von den internationalen Finanzmärkten. Russland werde aus dem internationalen Finanzsystem ausgeschlossen. Gehen wir mal bis hierher, Andreas. Was würde das bedeuten?
Gut, das Erste, was man erstmal klären muss, ist, dass Joe Biden erklärt, dass es eine schamlose Verletzung des Völkerrechts ist. Und er erklärt aber nicht, warum. Das heißt, es ist einfach eine Behauptung ohne Erklärung, während mir immer wieder auffällt, dass die Russen behaupten und erklären. Jetzt kann man jetzt natürlich sagen, okay, die Erklärung hinkt, die stimmt aus den und den Gründen nicht, aber das geht dann mit Gegenerklärungen. Aber ich sehe statt Gegenerklärungen der russischen Aussagen eigentlich immer nur Gegenbehauptungen ohne eine Beweisführung. Das ist erst einmal ganz wichtig. So, dass jetzt Frankreich und auch die anderen NATO-Staaten unisono den Befehlen von Joe Biden zu folgen hat als NATO-Mitglieder. Weil die Führung ist der Pentagon und die anderen sind mehr oder weniger, mein Begriff dazu sind Vasallen, und die haben das auszuführen. Wir haben ja neulich gesehen, dieses wirklich surreal wirkende Treffen zwischen Olaf Scholz und Joe Biden, als Joe Biden gesagt hat, sollte von Seiten der Russen das und das passieren, kommt Nord Stream 2 nicht in Gang. Das bedeutet, er hat ein Diktat ausgesprochen. Und wenn da jetzt diese...
Das war Scholz.
Scholz, ja, was habe ich gesagt?
Nicht Putin.
Mhm. Das war Biden. Biden gegenüber Scholz hat gesagt, es kommt nicht in Gang. So, und das bedeutet, dass also die NATO in diesem Fall, vertreten durch Joe Biden, hier mehr oder weniger Anordnungen gegen der angeblich souveränen Mitglieder der NATO ausführt. Ich habe da ja schon oft in diesem Stabil durch den Wandel-Format einiges darüber erzählt, wie ich die NATO überhaupt einschätze. Sie zerreibt eigentlich mehr ihre eigenen Mitglieder. Und manchmal frage ich mich, ist die NATO eigentlich ein Angriffsbündnis oder auch ein Verteidigungsbündnis gegen Externe außerhalb der NATO? Oder dient die NATO eigentlich der Zerreibung der eigenen Mitglieder unter einer hegemonialen Kontrolle? Das ist eigentlich erstmal eine ganz wichtige Frage, die gestellt werden muss. Aber zurück zur Frage, wenn diese Sanktionen gemacht werden, ich glaube, Russland ist relativ gut gewappnet. Es gibt nur ein Problem, das wäre dieses SWIFT-Abkommen. Das ist diese Überweisungsarchitektur für internationale Geschäfte. Aber die schwersten Schäden werden dadurch eintreten, wiederum bei den NATO-Mitgliedern. Das verfestigt das Bild wieder, was ich so ein bisschen habe. Gerade die Deutschen, die Europäer, wenn die nämlich kein Gas und nichts mehr bekommen können, dann wird es eben halt auch ein bisschen eng und sehr kalt.
Also du sagst gerade, es ist ja in den Erwägungen durchaus schon genannt worden, dass Russland aus dem SWIFT-System ausgeschlossen werden könnte. Ich habe jetzt gerade mal eine Meldung hier aufgerufen, was China eigentlich sagt zu diesen Sanktionen. Und die Experten Chinas, das ist hier ein Beitrag, ich sage es euch auch gleich, von rt.com. Und die haben erklärt, dass Russland starke Kapazitäten habe, um Sanktionen der USA und der EU standzuhalten. Das ist gemeldet worden in der chinesischen Zeitung Global Times. Gestern war das. Und das Land habe aufgrund der bereits in den letzten Jahren bestehenden Sanktionen gelernt, mit den Auswirkungen dieser Sanktionen umzugehen und habe auch vorbereitende Maßnahmen für genau einen solchen Fall ergriffen. Und Moskau habe auf die Diversifizierung seiner Energieexporte gesetzt. Das sei, so heißt es hier, ein Prozess, der keine ernsten Schwierigkeiten bereite. Andreas, Russland muss sich jetzt darauf vorbereiten, aus diesem Bankennetzwerk SWIFT ausgeschlossen zu werden. Das wurde eben aufgrund der enormen möglichen Auswirkungen als, man nennt es, nukleare Option des Westens bezeichnet. Wie viel würde denn da so, also auch zum Beispiel seiner ganzen Einnahmen verloren gehen?
Naja, wir müssen erst einmal sehen, ob es auch Alternativen gibt, von denen noch gar keiner etwas weiß. Wir dürfen die Chinesen nicht unterschätzen, und die Chinesen haben ein gemeinsames Abkommen mit Russland im Falle eines Ukraine-Konfliktes, der übrigens gar nicht da ist. Es geht nur um die Anerkennung eines Teiles der Ukraine. Okay, sollte dieses SWIFT-Abkommen tatsächlich rausgehen, dann würde es nach westlichen Einschätzungen ungefähr 40 40% seiner Einnahmen verlieren, also Russland. Nun muss man aber auch, das meiste kommt ja aus dem Energiesektor. Allerdings führt das natürlich auf der anderen Seite auch zu Problemen. Diese weniger Einnahmen wirken natürlich für einen Europäer außerordentlich befremdlich und gefährlich. Nun muss man wissen, wie groß Russland ist und wie wenig Leute sie eigentlich haben. Russland hat, glaube ich, 130, 140 Millionen Einwohner und hat eine gigantische Größe vom Pazifik bis zur Ostsee. Das darf man nicht vergessen. Es geht bis Korea raus. Das ist ganz wichtig. Und das heißt, die sind natürlich auch gewohnt, die Russen selbst, allein gut klarzukommen, gerade unter Risikobedingungen. Also diese westlichen Sanktionen, die würden natürlich schon eingreifen, aber die Menschen sind relativ stabil und sanktions auch erfahren. Und ich glaube auch, es geht hier mehr um einen symbolischen Charakter. Und das sagen auch die chinesischen Experten. Und es ist wirklich unwahrscheinlich, dass dieser Schaden auf die russische Wirtschaft tatsächlich so groß sein wird, wie man hier versucht auch anzukündigen.
Also der Direktor der Abteilung für europäische Studien am Institut für internationale Studien in China, der Mann heißt Hong Yang, hat dazu erklärt, die erste Serie von Sanktionen richtet sich weder gegen bestimmte Branchen noch gegen den Kern der russischen Wirtschaft, sodass die Auswirkungen minimal sind. Das ist die Aussage, die von dort kommt. Die weiteren angekündigten Sanktionen könnten laut diesem Experten weitreichendere Wirkungen entfalten, wenn sie denn umgesetzt würden. Sie sollen sich auf die Gebiete der Energiewirtschaft, der Finanzen und des Militärs erstrecken. Und zum Beispiel hat die Biden-Regierung vorgeschlagen, die Ausfuhr von Technologie nach Russland und den Zugang russischer Firmen zum Dollar zu verhindern. Das hat Reuters berichtet. Und Ursula von der Leyen hatte am Sonntag davor gewarnt, dass Russland weitgehend von den internationalen Finanzmärkten abgekoppelt werden sollte oder könnte und sein Zugang eben zu wichtigen Exportgütern beschnitten werden könnte. Allerdings nur im Fall, wenn Moskau die Ukraine angreift. Und davon ist ja nicht wirklich die Rede.
Nein, es ist überhaupt kein Angriff und man muss das wirklich ein bisschen vorsichtiger sehen, auch wenn es heißt, dass die Exporte nach Russland vom Westen eingeschränkt und sanktioniert werden sollen. Also Russland ist nicht wirklich großartig davon abhängig, denn die entscheidenden Faktoren der Lieferer ist China. Und das Zweite ist, dass China auch über gigantische Dollarreserven verfügt und damit Russland natürlich über die Verbindung mit China relativ schnell weiter auch im Dollar handeln kann. Also so einfach ist das einfach nicht, weil die USA haben das Problem, dass sie der größte Schuldner sind. Sie sind dramatisch verschuldet. Und wer ist der Gläubiger? Das ist China. Und China ist wiederum befreundet mit Russland. Und an der Stelle gibt es natürlich dann auch eine entsprechende Connection. Also der Westen ist sich übrigens auch völlig uneins, ob man also Russland wirklich von SWIFT abkoppeln sollte. Denn der Handelsumfang europäischer Staaten mit Russland ist enorm. Und der Kontinent auch auf russischen Erdgas natürlich angewiesen. Unser Informant oder viele unserer Informanten sagen übrigens auch, dass russische Experten in Sachen der Notfalllogistik in Deutschland nach wie vor in hochrangigsten Positionen sitzen. Also zum Beispiel über das Verkehrsministerium, über das Innenministerium, über die IFO-Institute, die entsprechenden E&Y und wie wir sie immer wieder nennen. Das heißt, diese gesamten Beratungsgesellschaften für Logistik, Lebensmittelversorgung ist nach wie vor ohne irgendwelche Einschränkungen von denselben russischen Experten noch besetzt. Also dieses hohe, was wir hier sehen, dieses hohe Gefahrenpotenzial ist weit geringer, als wir glauben. Es ist jetzt eine riesen aufgebauschte Situation und deshalb kommt nachher die Frage in der anderen Sendung Stabil durch den Wandel, worum geht es eigentlich wirklich? Und da wird es dann interessant, was Herr Schwab zurzeit zum Beispiel für die Zukunft sagt, der Demokratie.
Ja, es gibt hier noch einen weiteren Experten, der ist Forscher an der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften und der macht auf einen anderen Aspekt noch aufmerksam. Er sagt, der Westen hatte russische Militär- und Hightech-Unternehmen bereits 2014 auf die schwarze Liste gesetzt. Es bleibt also unklar, ob die USA ihr Embargo nutzen könnten, um Russland unter Druck zu setzen. Und er sagt, Russland bereitet sich seit langem auf mögliche Sanktionen des Westens vor. Und zu den vorbereitenden Schritten, die Moskau unternommen habe, gehören ihm zufolge die Vermeidung des US-Dollars bei manchen internationalen Geschäften. Dazu noch das Abstoßen von US-Staatsanleihen und der Aufbau seiner Devisenreserve. Außerdem habe Russland seit 2014 ein alternatives Finanznetzwerk namens SPFS aufgebaut, über das inzwischen ein Fünftel seiner inländischen Transaktionen liefe. Wörtlich sagt dieser Experte, Russland hat Drucktests durchgeführt, um herauszufinden, wie seine Wirtschaft im Extremfall funktionieren würde, wozu wohl auch der Abbruch der Verbindungen zur Außenwelt gehört. Aber selbst in einem solchen Fall ist Russland in der Lage, seine eigene Versorgung zu sichern, da es über ein großes Gebiet und reichlich Ressourcen verfügt.
Ja, und das ist die entscheidende Aussage. Hier unterscheidet sich nämlich der spekulative Staat vom produktiven Staat. Und wir haben mit Russland eine Bevölkerungsdichte und eine Ressourcenvielfalt. Wir haben eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, alleine vom Boden her die Menschen komplett durchzuernähren und sie am Leben zu halten und sie auch in Wärme zu halten, damit sie nicht erfrieren müssen. Ganz anders der Westen. Überbevölkert und fast kaum noch physische Ökonomie, die nämlich alles in den Osten abgewandert ist, meistens in China. Und das ist nun ausgerechnet der Verbündete von Russland aus europäischer Sicht. Das heißt, in Deutschland handelt es sich oder in Europa vor allem um Finanzsysteme, es handelt sich um die Hochkapitalstrukturen, um Spekulationen an den Börsen, aber davon kann man schwer abbeißen. Das bedeutet, der Westen ist unmittelbar von den Ressourcen, ob das Getreide ist, Rohstoffe für Düngemittel, ob das eben halt das Gas selbst ist, um beispielsweise überhaupt Wärme produzieren zu können und so weiter. Und andersrum überhaupt nicht. Und das wissen sie im Westen sehr genau. Dazu kommt die militärische Unterlegenheit der NATO gegenüber Russland. Also es ist ein ziemlich schlechtes Spiel, das Ganze.
Ja, und was hat Joe Biden jetzt noch alles gesagt? Also er hat angekündigt, Nord Stream 2 werde nicht weiter vorangehen. Dazu gibt es inzwischen weitaus konkretere Informationen, nämlich da heißt es unter anderem, dass Nord Stream 2 überhaupt komplett ausgeschaltet werden könnte. Jedenfalls, wenn es nach Herrn Habeck und Herrn Scholz geht, da kommen wir noch später dazu, zu diesem Thema Nord Stream 2. Wir bleiben noch mal bei der Biden-Rede. Er sagte, die USA werden weiterhin Waffen an die Ukraine liefern und zusätzliche US-Truppen im Baltikum stationieren. Da sind auch schon große Truppenbewegungen beobachtet worden. Und er sagt, Biden sagt wörtlich, das sind rein defensive Schritte.
Ja. Was? Ja, rein defensive Schritte, das ist genau. Defensiv und voller Liebe werden dort Waffen installiert und dann die Militärs aufgefahren und das Ganze warm und weich und dann wird der Gegner über den Tisch gezogen und das soll er noch als Nestwärme empfinden. So ist eben halt die heutige Propaganda dieses Westens und wir haben die Problematik mittlerweile oder Sie haben die Problematik, dass wir mittlerweile über viele Jahrzehnte Erfahrungen sehen können und ich denke nur an die vielen Aussagen beispielsweise, der Angriff in den Irak durch die Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein hatte. Der Wahnsinnsangriff beispielsweise in Libyen beispielsweise, wo dann die USA einfach einmarschiert sind und so weiter, ohne überhaupt die UN zu hinterfragen, den Sicherheitsrat zu Rate zu ziehen und so weiter. Und wenn man irgendwann beim Lügen ertappt wird zu oft, dann ist natürlich irgendwann das Vertrauen auch nicht mehr zu erwarten. Und das ist das Problem, was jetzt der Westen hat.
Ja, vor allem auch, was übrigens die Leser und Zuschauer und Hörer angeht, nur so nebenbei, die Zahlen, die Auflagen, die Einschaltquoten, alles sinkt, das Vertrauen der Leute sinkt. Und übrigens, wenn du dich erinnerst, Andreas, dieses Wort Lügenpresse, ich mag das ehrlich gesagt nicht besonders gern, aber es ist ja mal das Unwort des Jahres, glaube 2014 gewesen. Und das konnte nur zustande kommen, genau durch diese Ukraine-Krise, weil nämlich viele Menschen gemerkt haben, stopp, wir bekommen hier wirklich nur eine einseitige Darstellung der Information, eine Haltung, Also man spricht ja auch von Haltungsjournalismus, während auf der anderen Seite die russische Seite, das russische Wollen hier nicht zum Abdruck kommt und wir das deswegen nicht bekommen. Das heißt, die erste große Vertrauenserschütterung ist tatsächlich, kann man sagen, 2014 gewesen.
Ja, das kann man so sehen, wobei Lügenpresse das Ganze noch gar nicht wirklich trifft. Das ist fast noch zu kurz gefasst. Die Presse hat kein Interesse an der Wahrheit. Und das ist das Entscheidende. Und das ist eben halt nicht ein bewusstes Lügen, sondern mehr oder weniger ein selbstinszeniertes Weglassen von relevanten Informationen, damit die Leute sich ein objektives Bild machen können. Das heißt, es sind ideologisch geprägte Einheiten in diesen westlichen Medien, die sich, wie das Herr Professor Bolz immer sagt, als Oberlehrer aufspielen und meinen, sie könnten die Wahrheit der Bevölkerung nicht zumuten, weil sie das nicht verstehen würden. Und haben damit einen Lehrauftrag übernommen. Und das ist die große Gefahr, wenn objektive Medien plötzlich anfangen, als Oberlehrer aufzutreten.
Ja, und ein ganz aktuelles Beispiel, aber darüber werden wir nachher kurz reden, ist die ehemalige ZDF-Redakteurin und Journalistin Katrin Seibold, die sowohl bei Auf 1 als auch bei der Bild-Zeitung ein hochinteressantes Interview jeweils gegeben hat. Die ist nämlich rausgegangen aus dem System, weil sie sich nicht mehr bevormunden lassen wollte. Und sie plaudert da durchaus aus dem Nähkästchen. Das ist hochinteressant. Natürlich für Leute wie mich sowieso, die das System ja auch von innen für viele Jahre kennengelernt hat. Andreas, dein Lieblings-Ex-Präsident Donald Trump hat sich auch gemeldet zu den Ausführungen seines Nachfolgers Joe Biden. Und der hat also diese ganze Causa Ukraine-Russland eingeordnet als einen genialen Schachzug Wladimir Putins. Der ist also völlig begeistert. Und er sagt, diese Strategie, die kann man nur loben. Putin habe eben Joe Biden ausmanövriert, indem er die abtrünnigen Republiken, die genannten, zu souveränen Staaten erklärt habe. Wörtlich hat er gesagt, Trump, ich bin da gestern hineingegangen, da war ein Fernsehbildschirm und ich sagte, das ist genial. So hat er ein Radiointerview eröffnet gestern Abend. Putin erklärt einen großen Teil der Ukraine für unabhängig, wörtlich. Oh, das ist wunderbar. Das hat Trump gesagt, beziehungsweise war das seine Reaktion. Und er ließ dann die Zuhörer auch wissen, dass eine solche Wendung der Ereignisse niemals eingetreten wäre, wenn er noch als Präsident im Amt wäre. Er beschuldigte seinen Nachfolger, also Herrn Biden, der Inkompetenz, während er Russlands Vorgehen im Donbass einschließlich Moskaus potenzieller Friedensmission als klug bezeichnete. Und er sagt, das ist die stärkste Friedenstruppe, die könnten wir an unserer Südgrenze, also zu Mexiko, gebrauchen. Wörtlich sagt er, es waren mehr Panzer da, als ich je gesehen habe. Sie werden den Frieden auf jeden Fall bewahren. Andreas, ich erinnere mich an ein Zusammentreffen zwischen Putin und Trump, wo die beiden ganz im Gegensatz zu einem Treffen mit Frau Merkel und Herrn Putin scherzend und lachend zusammengesessen hatten und mehr oder weniger gewirkt hatten, als seien sie beste Freunde.
Naja, das glaube ich schon auch. Beste Freunde ist vielleicht überzogen und Herr Trump versucht natürlich aus dieser Situation in der Ostukraine jetzt ein bisschen politisches Kapital gegen Biden rauszuschlagen, weil Joe Biden ist ja nicht derjenige, der die Entscheidungen fällt, sondern das ist die Administration, die dahinter steht. Und zwar unabhängig natürlich davon, dass Herr Biden ja mit Vorsicht gesundheitlich doch wohl ziemlich angeschlagen sein muss. Das merkt man ja anhand seiner Bewegungsabläufe und seiner Möglichkeiten und dieser skurrilen Dinge, die wir ja schon erlebt haben auf der Bühne mit ihm. Und dass Donald Trump und Putin natürlich auf Augenhöhe miteinander sprachen, das sind nämlich beide sehr, ich glaube, geistesgegenwärtige, klare Personen, die sich in die Augen sehen und wissen, was sie voneinander zu halten haben. Das wären zum Beispiel noch Führer von politischen Strukturen, die miteinander auf Augenhöhe selbst etwas noch abhandeln können. Das Problem ist, dass USA selbst in einen internen Kampf im Weißen Haus, Deep State und verschiedene andere Sachen dermaßen verwickelt sind, sodass jetzt die derjenige, der jetzt Präsident spielt, sag ich mal so ein bisschen sarkastisch, Joe Biden nämlich überhaupt keine Rolle spielt. Das Problem ist ganz einfach, dass hier die Administration und die Zerstrittenheit der USA dazu geführt hat, dass Putin diese Lage ausgenutzt hat und hat es damit klar geregelt. Und jetzt stehen die USA da und sind ganz vermeintlich überrascht und weiterhin noch zerstritten. Und Trump nutzt es natürlich und sagt, Biden hat versagt, er ist einfach nicht in der Lage, das zu machen. Natürlich ist er da nicht so in der Lage, ich denke das auch. Aber das ist auch nicht die Frage, er allein steht da natürlich nicht hinter.
Ja, und dann gibt es verschiedene Reaktionen. Zum Beispiel hat Japan jetzt Sanktionen gegen Russland angekündigt im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Und da heißt es wörtlich vom japanischen Premier Kishida, das hat er heute vor Reportern gesagt, wir haben die folgenden Sanktionsmaßnahmen beschlossen. Erstens geht es um ein Visumverbot für Vertreter der beiden sogenannten Republiken sowie um das Einfrieren deren Vermögenswerte. Zweitens verhängen wir Maßnahmen zum Verbot von Ausfuhren in und Ausfuhren aus den beiden Republiken. Und ihm zufolge wirken sich die Sanktionen gegen Russland auch auf die russischen Staatsschulden aus und führen zu einem Verbot der Ausgabe neuer Anleihen in Japan. Ja, und der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, der sagt, diese neuen Sanktionen gegen Russland schaden bloß der ganzen Weltwirtschaft. Er sagt, es besteht kein Zweifel, dass die gegen uns verhängten Sanktionen den globalen Finanz- und Energiemärkten schaden werden. Auch die Vereinigten Staaten werden nicht verschont bleiben, wo die Bürger alle Folgen der steigenden Preise zu spüren bekommen werden. Und er sagte, dass restriktive Maßnahmen gegen Russland keine Lösung seien und fügte wörtlich hinzu, es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand in Washington erwartet, dass Russland seinen außenpolitischen Kurs unter der Androhung von Restriktionen ändern wird. Ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem unser Land ohne jegliche Einschränkungen durch die westliche Welt lebte. Wir haben gelernt, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, und zwar nicht nur, um zu überleben, sondern auch, um unseren Staat weiterzuentwickeln.
Ja, so ist es. Und vielleicht möchte ich noch mal ganz kurz auf Japan zurückkommen. Das ist nämlich sehr wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, Japan ist kein NATO-Mitglied, aber die USA haben Japan in ihre Liste der wichtigsten Verbündeten mit aufgenommen. Das bedeutet, dass auch Japan ziemlich abhängig ist, wenn man denn noch weiß, dass die 1949 gegründete UN Japan, übrigens ebenso wie Deutschland, nach wie vor als Feindstaat deklariert haben. Das heißt also, muss an der Stelle sehr vorsichtig sein. Wir sehen übrigens auch die Auswirkungen jetzt der japanischen Ökonomie. Wenn wir uns den Nikkei-Index ansehen in den 80er Jahren, als dann Japan extrem gut war, die ganzen Manager Europas sind nach Japan hin und haben geguckt, wie man Geschäft macht. Japan war die Nummer eins und jeder wollte irgendwie japanisch sein. Und jetzt sind sie mittlerweile komplett zerstört worden. Eine ähnliche Biografie hat auch Deutschland zu verzeichnen gehabt. Das ist interessant. Auch Deutschland ist ökonomisch zerstört worden über diese Jahre. Und hier kann man vielleicht auch einen Zusammenhang erkennen dieser Feindstaatenklausel. Das ist eine gewagte These, aber man kann das durchaus mal in Erwägung ziehen, ob das auch eine Rolle spielt. Und dass Japan da mitspielen muss als Feindstaat der Vereinten Nationen gewissermaßen, und das ist eine NGO, das wäre dann dadurch erklärbar.
Ja, und eine überraschende Meldung: Ungarn verlegt Truppen an die Grenze zur Ukraine. Angesichts der Eskalation, die da jetzt gerade stattfindet im Ukraine-Konflikt, hat Ungarn eben beschlossen, als osteuropäisches EU- und NATO-Mitgliedsland Truppen an seine Grenze zu schicken. Im Falle einer Eskalation des bewaffneten Konfliktes in der Ostukraine sei davon auszugehen, dass sich die Kampfhandlungen auch auf Kiew sowie die an Ungarn grenzende Oblast Transkarpatien ausweiten könnten, erklärte der ungarische Verteidigungsminister Tibor Benko. Und die ungarischen Streitkräfte hätten gegebenenfalls die Aufgabe zu verhindern, dass bewaffnete Gruppen auf ungarisches Territorium gelangen.
Es ist ganz klar, dass sie natürlich die Sichter sichern, wenn sie im Rahmen einer solchen Gemengelage da eventuell grenzmäßig betroffen sein könnten, dass sie da ihre Sicherungen machen. Das ist, denke ich mal, alles.
Ja, und bevor wir in die Historie, Andreas, nochmal einsteigen und bevor wir uns angucken, was Wladimir Putin vorgestern Abend in seiner einstündigen Rede von sich gegeben hat, die du übersetzen hast lassen und die du dir auch näher angeschaut hast, das sind hochinteressante Inhalte, möchte ich jetzt auf die Energieversorgung für Europa, speziell auch für Deutschland kommen, denn die ist jetzt von all diesen Sanktionen, von all diesen diplomatischen Verwicklungen schwer getroffen. Und wir wollen vielleicht gleich mal vorwegschicken, bevor wir hier ins Einzelne hineingehen, dass die Energiesicherheit für Deutschland und Europa auch letzte Woche, also vor diesem ganzen sogenannten Kriegsszenario, überhaupt nicht gesichert war. Vielleicht kannst du da einleitend ein paar Worte zu sagen.
Ja, wir haben natürlich das Problem auf der einen Seite, dass die Gasspeicher mittlerweile die 30%-Marke erreicht haben. Das heißt, sie nur noch zu 30% zum Beispiel in Deutschland gefüllt sind. Und wenn wir wissen, dass wir permanent Stromausgleiche brauchen, auch über noch ein paar restliche Gaskraftwerke, die ja im Rahmen einer völlig aus meiner Sicht verwirrten Energiepolitik Deutschlands diesen Ausgleich schaffen sollen, was nicht möglich ist, und wir damit rechnen müssen, dass ständig Schlüsselindustrien abgeschaltet werden, also der Strom abgeschaltet wird, was das für unglaubliche Schäden verursacht für ein Unternehmen. Das haben die sich offenbar überhaupt noch nicht durchdacht, denn es dauert unheimlich lange, ein Unternehmen herunterzufahren, wenn man weiß, dass Produkte neu gestaltet werden müssen, Produktionsstraßen stillgelegt werden müssen. Das ist eine unglaubliche Logistik, und man weiß auch beim Runterfahren schon, wann wieder hochgefahren wird. Auch das ist ganz wichtig, weil das auch wieder ein riesengroßer logistischer Aufwand ist. Und die Bundesregierung, die arbeitet ja mehr oder weniger so nach dem Motto, wenn kein Strom ist, dann schalten wir eben mal kurz ab, und wenn wieder an ist, dann könnt ihr wieder weitermachen. Und so einfach geht das nicht. Das führt zu unglaublichen Problemen und zu einer Unkalkulierbarkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands und natürlich auch dazu, dass die Menschen dann Schwierigkeiten haben werden in Zukunft, ihre Versorgung überhaupt noch zu gewährleisten.
Also, einer Meldung der dpa zufolge wird die zuständige Abteilung des Bundeswirtschaftsministeriums jetzt angesichts dieser Ukraine-Verkettung eine neue Bewertung der Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung dessen vornehmen, was sich in den vergangenen Tagen verändert hat. Wörtlich von Olaf Scholz, seines Zeichens Bundeskanzler. Weiter sagt er, in dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen eine weitere Eskalation und damit eine weitere Katastrophe zu verhindern. Darauf zielen alle unsere diplomatischen Anstrengungen. Und er sagt aber, dass die Nord Stream 2 Zertifizierung jetzt gestoppt wird. Also das ist erstmal der erste Schritt gewesen. Und vor wenigen Stunden hat Olaf Scholz geäußert in der ARD, dass er es sogar für möglich hält, dass die Erdgaspipeline Nord Stream 2 niemals in Betrieb gehen wird. Und ähnlich hat sich auch Robert Habeck, Superminister, Klimaminister, Wirtschaftsminister, geäußert. Und er sagt, er sieht die ganze Sache sehr skeptisch, der Robert Habeck. Es wäre klüger gewesen, Nord Stream 2 überhaupt erst gar nicht zu bauen. Hätte Fahrradkette. Europa brauche eine vielfältige Energielandschaft und nicht einen Klumpenrisiko durch die Ostsee, sagte Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen. Das hat er gestern Abend in den ARD-Tagesthemen gesagt. Und er sagt weiter, man habe sich zu lange der Illusion hingegeben, dass die Pipeline nur wirtschaftspolitisch zu betrachten ist. Energiepolitik sei immer auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen.
Naja, gut, das ist natürlich wirklich nur noch Geschwafel. Das muss man einfach mal so abtun. Das kann man gar nicht mehr anders diskutieren. Unterm Strich gesehen steht hinter diesen ganzen Worten, wir warten, welche Befehle wir aus Washington bekommen und dann werden wir entsprechend handeln. So einfach ist das zu kommentieren.
Und gleichzeitig sagt Wirtschaftsminister Habeck, Deutschland sei versorgungssicher. Es hatte ja Russlands Ex-Präsident Medvedev, der hatte gestern eine Äußerung getan, worüber sich natürlich der gesamte Mainstream aufgeregt hat. Und zwar hat er gesagt, der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat gefordert, die Zertifizierung von Nord Stream 2 auszusetzen. Na dann willkommen in einer neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro für 1000 Kubikmeter Gas bezahlen werden. Er hat zwar keine genaueren Angaben dazu gemacht, ob er sich auf einen potenziellen Gaspreis beim Import oder für den Endverbraucher bezog. In jedem Fall läge ein Wert von 2 Euro pro Kubikmeter aber deutlich über aktuellen Preisen. Und Wirtschaftsminister Habeck, dein Superminister, den du ja super findest, der rechnet jetzt natürlich aufgrund dieser Krise mit weiter steigenden Gaspreisen, spricht aber davon, dass Deutschland versorgungssicher sei.
Ja, also diese Ahnungslosigkeit, die man hier wirklich reininterpretieren muss, ist wirklich atemberaubend. Also wenn Medvedev beispielsweise sagt, dass die Preise auf 2000 steigen werden, dann muss man einfach mal sehen, dass er das darauf bezieht, dass der Westen einen entsprechenden Markt, eine Börse entsprechend installiert hat. Und dadurch sind diese Dinge natürlich in dieser Größenordnung auch da. Und Deutschland verbraucht nun einmal deutlich mehr Erdgas, als es selbst produzieren kann. Und wenn man sich also die Zahlen des Energiekonzerns BP mal ansieht beispielsweise, dann waren das im Jahre 2020 rund 86,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und die wurden produziert und hierzulande lediglich nur 4,5 Milliarden, die also von uns selbst kommen. Das heißt, der größte Teil von Deutschland, der größte Teil kommt also quasi aus Russland. Und Deutschland kann also den eigenen Bedarf also nur zu rund 5% abdecken. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, dass damit alles gesichert ist, das ist also wirklich sehr weit hergeholt und kann entweder propagandistisch motiviert interpretiert werden oder eben halt als Ahnungslosigkeit. Also Erdgas ist für die Stromerzeugung und damit auch insbesondere fürs Heizen von Wohnhäusern in Europa, in Deutschland. Es ist wirklich essentiell wichtig und muss deshalb importiert werden. Und ein Großteil der Einfuhren stammen nun einmal aus Russland. Und das waren alleine 2020 56,3 Milliarden Kubikmeter Gas. Und es gibt zwar noch weitere Gaslieferanten wie Norwegen, aber die sind am Limit. Also Norwegen kann zum Beispiel ihre Produktion nicht mehr erhöhen, weil sie komplett am Limit sind. Und das ist genauso für die Niederlande, die noch rund 13% liefert. Also es ist eine äußerst kritische Situation, denn die Gasspeicher in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von rund 23 Milliarden Kubikmeter sind laut Zahlen der Organisation Gas Infrastructure Europe aktuell mit rund 31% befüllt, also eher 30. Dies entspricht in etwa dem Füllstand aus dem letzten Jahr. Und im Februar 2021 waren die deutschen Gasspeicher zu rund 32% gefüllt. Also im Vergleich zu 2020 ergibt sich allerdings ein bedeutender Unterschied. Denn im Februar vor 2 Jahren waren die Gasspeicher in Deutschland noch zu über 80% gefüllt. Und im Februar 2019 lag der Füllstand immerhin bei 57,61%. Also auf europäischer Ebene zeigt sich da ein ähnliches Bild. Europaweit sind die Gasvorräte aktuell zu rund 31% gefüllt, europaweit. Im Vorjahr waren es 38. Das sind große Differenzen, wenn man in einem auslaufenden Winter sich befindet.
Ja, danke für diese Einordnung und für diese Zahlen, Andreas. Und jetzt nochmal, Das hat der Spiegel berichtet unter Berufung auf Regierungskreise. Die Bundesregierung sei optimistisch. Selbst wenn Russland den Gashahn komplett zudrehen würde, sei mit einem Versorgungsengpass in Deutschland nicht zu rechnen. Und nochmal, Wirtschaftsminister Habeck sagt wörtlich, bitte schreibt das auf und klebt es hinter den Spiegel, Deutschland ist versorgungssicher. Die deutschen Gasvorräte seien ausreichend. Zusätzlich könne außerdem bei Bedarf noch Flüssiggas über Kurzzeitverträge eingekauft werden, wahrscheinlich zum Sonderrabatt. Voraussetzung für diese Prognose ist laut Spiegel jedoch, dass es zu keinem länger anhaltenden Kälteeinbruch kommt.
Ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an Norbert Blüm, der irgendwann einmal gesagt hat, die Renten sind sicher, setzt allerdings voraus, dass die Wirtschaft auch weiterhin gut läuft und exponentiell steigt. Das tut sie eben halt nicht. Und unter diesen voraussetzenden Einschränkungen nach dem Motto, wenn alles gut wird, dann wird alles gut. Aber es darf nichts Schlechtes kommen, denn dann wird es schlecht. Also das wird dann weggelassen, der zweite Teil. Es ist ein Niveau, wo einem nichts mehr zu einfällt.
Ja, und dem ganz entgegengesetzt, diametral entgegengesetzt, hat heute der E.ON-Chef, der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers E.ON, sich gemeldet. Der Mann heißt Leonhard Birnbaum und warnt davor, dass es bald notwendig sein könnte, ganze Städte kurzerhand bewusst vom Stromnetz zu trennen, um einen Kollaps des gesamten Systems zu vermeiden. Also der sagt nun etwas völlig anderes. Wer weiß, ob er nicht bald zurückgepfiffen wird. Er sagt wörtlich, und zwar in einem Interview mit dem Handelsblatt, bevor die Lichter überall ausgehen, schalten wir sie nur in einer Stadt aus. Und der Grund für die Warnungen, sagt er, ist unter anderem der beschleunigte Zuwachs an alternativen Stromquellen wie Windrädern und Solarpanelen. Die haben zu einer verstärkten Schwankungsanfälligkeit des Stromnetzes in Deutschland geführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Erzeugern wie Atom-, Kohle- und Gaskraftwerken sind diese Technologien von Wind- und Sonnenkraft natürlichen Schwankungen unterworfen, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, dann funktioniert das nicht. Andreas Birnbaum hatte sich auch im November letzten Jahres schon mal darüber geäußert, und das hatten wir hier auch besprochen. Wenn wir das jetzt hier alles sehen, also was bedeutet es denn mal, eine ganze Stadt kurzfristig vom Stromnetz zu trennen?
Naja, das könnte dann ein sogenannter Brownout sein, wenn man das dann versucht, kontrolliert zu machen, indem man stundenweise die Stadt dann beispielsweise vom Strom rauszieht. Dann haben wir natürlich ein ökonomisches Chaos für alle Betriebe, die vom Strom abhängig sind. Aber wir haben damit zumindest den Blackout, den wir damit umgangen sind. Wir sehen auf jeden Fall, wie hochsensibel diese Situation ist. Und hier trifft natürlich ein Sachverstand eines E.ON-Managers auf einen Superminister, Habeck. Und ich habe ja mal versucht, so zu recherchieren, wo so seine Schwerpunkte liegen, außer Kindermalerei und Bücherschreiben für Kinder, ist es eben halt so, dass seine Qualitäten, die ich gesucht habe in Sachen Energiepolitik, beim besten Willen nirgendwo zu finden waren. Das heißt also, er hier offenbar rein ideologisch motiviert argumentiert und damit natürlich sachlich unsachverständig mit schlichtweg keine Ahnung hat.
Ja, und ich möchte hier nochmal in die Warnungen von Herrn Birnbaum weiter hineingehen und bitte hört genau zu. Ich meine, wir warnen hier seit über 2 Jahren, was sich hier abspielt. Und es erscheint ja fast so, Andreas, als ob jetzt der böse Ivan der Auslöser als Entschuldigungserklärung sein könnte, wenn die Menschen ohne Strom da sitzen, wenn sie frieren oder wenn sie zu sehr schwitzen müssen im Sommer, wenn kein Kühlschrank mehr geht, wenn kein Wasser mehr läuft, wenn gar nichts mehr funktioniert, wenn auch ein Handy nicht mehr aufgeladen werden kann, dann wird halt der böse Ivan als Schuldiger gefunden.
Ja, das ist ja mittlerweile das ganz einfache Narrativ. Der Russe ist an allem schuld. Es heißt übrigens dann auch in dem Spiegelartikel gerade, selbst wenn der Russe den Hahn zudreht, der ist nicht zugedreht. Die ganzen Leitungen sind voll mit Gas. Und das Klumpenrisiko der Abhängigkeit vom russischen Gas ist nichts anderes für Russland, die nämlich in dem Klumpenrisiko auch drin sind. Sie sind nämlich abhängig von den Devisen, wenn sie das Gas liefern. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die Abhängigkeit ist auf beiden Seiten. Und insofern kann man da schon wieder eine Unabhängigkeit rein interpretieren. Diese Argumentation findet nicht statt. Das bedeutet, würde Deutschland morgen sagen, wir bestellen Gas, dann fließt das Gas. Und wenn Sie sagen, wir bestellen ganz viel Gas und das über viele Jahre, dann bekommen Sie wahrscheinlich wieder einen Preis, der irgendwo bei 300 pro 1000 Kubikmeter liegt, $300, und nicht bei 2000. Und genau das ist der Punkt, der nicht einmal in die Diskussion reinkommt. Es bezieht sich einfach nur auf, der Russe ist schuld, Punkt, das ist die Ende der Geschichte.
So eine Klumpenbildung und Abhängigkeit, die kann ja gleichzeitig auch dazu beitragen, das kann ja auch förderliche Aspekte haben, dass man einfach versucht, miteinander in Frieden auszukommen und sich auch immer wieder an Verhandlungstische zu setzen, um auftretende Probleme gemeinsam zu lösen.
Also ich bin schon der Meinung, dass Klumpenrisiken immer kritisch sind. Aber wenn wir uns darüber unterhalten und wir wissen, dass zum Beispiel der Wirtschaftsstandort Deutschland oder auch Europa zum Beispiel vom Klumpenrisiko der systemrelevanten Banken abhängt. Nehmen wir das mal als Beispiel. 2008, 2009. Systemrelevante Banken müssen geschützt werden. Die waren eigentlich alle pleite. Ich frage mich, warum hat man sie nicht pleite gehen lassen? Es ist übrigens kein Buch mit 7 Siegeln und Raketen. Technik, eine neue Bank zu gründen und die alten einfach in den Pleite gehen zu lassen und die Aktionäre dabei eben halt runterfallen zu lassen. So einfach geht das Ganze. Nein, nein, da heißt es dann, das ist ein großes Risiko, weil sie sind systemrelevant. Systemrelevant ist nichts anderes als eine intelligente Umschreibung für Klumpenrisiko. Und genau das haben wir hier. Aber es wird natürlich immer nur in die Richtung reininterpretiert, in die man es gerade gebrauchen kann.
Ja, und ich gehe hier nochmal weiter in diese Meldung rein von Herrn Birnbaum über diesen E.ON-Chef, der im Zuge der Energiewende die erwachsenen Risiken deutlich skizziert. Er sagt, es gibt praktisch keine Reserven mehr im Netz. In den vergangenen 10 Jahren habe das Netz den Zuwachs von Erneuerbaren noch verkraften können, aber jetzt sind wir einfach an der Leistungsgrenze. Verstärkt würden die auf der Angebotsseite herrschenden Energieprobleme durch den insgesamt stark steigenden Strombedarf hierzulande. Es wird ja alles auf E-Mobilität umgewechselt. Er sagt also eine deutliche Ausweitung der Nachfrage. Er nennt hier auch die politisch vorgegebenen Schwenks hin zu Elektromobilität oder auch der Elektrifizierung der Heizsysteme, also zum Beispiel elektrisch betriebene Wärmepumpenheizungen. Hinzu kommt eine anziehende Nachfrage aus der Wirtschaft, zum Beispiel durch Batterie- oder Chipfabriken und Rechenzentren. Das heißt, Andreas, man rüstet ja auf der einen Seite wie wild elektronisch, elektrisch auf und auf der anderen Seite reicht es hinten und vorne nicht mit der Versorgung.
Ja, das ist eine Vorschlaghammer-Methode in der Energiepolitik. Und wenn man eine tatsächlich neue Energiepolitik machen will, muss sie nachhaltig angelegt sein, durchdacht sein. Man braucht übrigens auch Experten dafür. Nicht Herrn Habeck, sondern man braucht wirklich Experten, die die Zusammenhänge verstehen. Und dann muss ein solcher Prozess infiltriert werden, eingeleitet werden, weil eine solche Gemengelage einfach zu komplex ist. Stattdessen Ideologie raus, kommunistisches Hammer- und Sichelzeichen drüber, Vorschlaghammer und Industrie kaputt schlagen. Das heißt, alles, was wir hier erleben an Energiepolitik, ist so, dass es falscher gar nicht sein kann. Weil es führt auch nicht dazu, dass die Umwelt geschont wird, auch nicht mit diesem Akt der ganz schnellen Umsetzung, sondern es führt zu einer massiven Zerstörung und diese Zerstörung führt zu einem Wiederaufbau, der weitaus mehr Umweltzerstörung bringen wird, als das, was wir jetzt machen würden, wenn wir einfach die bestehenden Systeme auslaufen und sukzessive in eine Veränderung überführen würden. Es ist wirklich ein Trauerspiel.
Ja, wenn wir mal diese Probleme auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite die explodierenden Preise bei Strom und Energie, dann ist das ja jetzt schon eine harte, eine schwere Auswirkung für die Bürger und für Wirtschaft und Industrie, weil die ja das alle bezahlen müssen. Und Der E.ON-Chef plädiert vor diesem Hintergrund für den massiven Einsatz von Erdgaskraftwerken zur Stromerzeugung. Er sagt, die Bedingungen dafür sind theoretisch günstig, nachdem die EU-Kommission ja sowohl Erdgas als auch Atomkraft vor einigen Wochen als nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes eingestuft hatte. Wir haben ja darüber hier auch ausgiebig berichtet. Allerdings sieht Deutschland das ja immer noch anders. Also ein besonders hartnäckiger Herr Habeck und ein besonders hartnäckiger Olaf Scholz sagen einfach, so geht das nicht. Immer wieder der Hinweis, es ist sehr, sehr wichtig, bereitet euch auf Stromausfälle vor. Inzwischen, wir haben gestern und vorgestern eingestellt, sind es jetzt sogar schon die Lebensmittelketten, die Supermarktketten, die darauf hinweisen, dass man vorsorgen muss, nicht nur was Lebensmittel angeht und all das, was man für den täglichen Gebrauch dann brauchen würde, Streichhölzer, Kerzen, Wasservorräte anlegen, ganz wichtig, sondern man sollte versuchen, selber den Strom für gewisse Geräte immer mal wieder anwerfen zu können. Gerade wenn es so zu zeitweise Stromabschaltungen kommt, dass man dann sein Handy laden kann und dass zumindest die Wasserspülung geht, Andreas. Und ich habe vorhin gesehen, dass im Kopp Verlag ja auch jetzt diese Stromaggregate, dieses EcoFlow ist wieder sofort lieferbar. Die hatten ja über Monate schwere Lieferprobleme. Und das ist jetzt aber alles wieder erhältlich.
Ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich natürlich auch noch viele liebe Freunde habe, beispielsweise in Deutschland, die auch gesagt haben, wann kann man jetzt wieder ran und die bestellen. Und das ist jetzt wieder da. Die Lager sind jetzt wieder natürlich begrenzt nur voll und man kann jetzt wieder bestellen und die können sofort ausgeliefert werden.
Ja, Andreas, du hast dich mit der Rede von Wladimir Putin beschäftigt. Der hat vor 2 Tagen angesichts seiner Akzeptanz der beiden Volksrepubliken in der Ukraine, in der Ostukraine als unabhängig, hat er eine Rede gehalten, wo er sehr aufgeregt wirkte. Normal bleibt er ja immer sehr cool und wirkt überlegen und da konnte man ihm eine Anspannung und Aufregung ansehen, wie ich das eigentlich noch nie vorher gesehen hatte. Du hast dir diese einstündige Rede durchgelesen und du hast so ein paar Schwerpunkte herausgegriffen, weil diese Rede wird mit Sicherheit in den westlichen Medien nicht abgebildet werden.
Ja, und ich würde auch sagen, dass wir diese deutsche Übersetzung auch bei uns einstellen, weil es ist sehr wichtig, um sich ein Bild zu machen, wie argumentiert er. Und es geht auf gar keinen Fall darum, das jetzt alles als richtig und als 100% valide darzustellen, sondern es geht darum, diese andere Perspektive zu sehen. Also, diese Rede, die er gemacht hat, war nicht ungefährlich, weil er ist sehr detailliert in viele Fälle und viele Situationen eingegangen und hat viele Zusammenhänge erklärt. Und wenn man ganz viel erklärt, hat man auch viele Stolpersteine, die man sich selbst bauen kann. Deshalb sehen wir auch im Westen offenbar immer nur die propagandistischen Überschriften und wenig Informationsgehalt, weil Informationen auch immer wieder gefährlich sein können. Putin betont, dass also die Ukraine nicht nur ein Nachbarland ist, sondern ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte, der Kultur und des spirituellen Raumes. Mhm. Finde ich auch sehr interessant, dass er das ganz besonders hervorhebt. Und jetzt folgt...
Was meint er damit? Meint er eine Gottverbundenheit?
Also er gehört ja zur russisch-orthodoxen Kirche, das darf man einfach nicht vergessen. Und die Spiritualität in Russland ist durchaus sehr weit ausgeprägt. Also die Verbindung zu den Schöpfungsgesetzen. Und wir merken das ja auch immer wieder, wenn wir in den Büchern lesen, im Lichte der Wahrheit, dass wir da viele Aussagen wiederfinden, die wir auch zwischen den Zeilen bei Putin mit rein interpretieren können. Und man sich fragt, wow, wer weiß, was der noch so alles liest. Also, jetzt folgt also ein historischer Kurs in seiner Ansage über die Bewohner dieser südwestlichen historischen Gebiete des alten Russlands. Und zwar als Russen und orthodoxe Christen. Und er beginnt also mit der Antike sehr umfangreich. Und das müsste er eigentlich gar nicht. Aber das ist das Spannende auch daran, dass er sich traut, eine historische Bewertung mal vorzunehmen aus seiner Sicht. Und nun gibt es natürlich sofort dagegen, oh, das ist ja falsch. Der Faktenchecker hat jetzt festgestellt, diese russischen Darstellungen der Geschichte stimmen nicht, die sind falsch interpretiert. Und da wird es immer kritisch. Niemand kennt die Wahrheit der Geschichte. Es gibt immer nur die aktuellen Geschichtsbücher. Und wir wissen, dass die Gewinner auch immer sehr stark in die Geschichtsschreibung einwirken. Das ist überhaupt nichts Neues und auch nichts Gefährliches. Und insofern gibt es dort mehrere Sichtweisen und Perspektiven. Und die sollten anregen zur Diskussion. Also Putin erklärt, wie die moderne Ukraine vollständig von Russland quasi geschaffen wurde, genauer gesagt vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Also dieser Prozess beginnt laut ihm also fast unmittelbar nach der Revolution 1917. Das war die sogenannte Oktoberrevolution. Insider wissen, dass sie eigentlich im Februar stattfindet, aber im Oktober haben die Bolschewiken dann übernommen. Und er kritisiert auch die plumpe Weise damals des aufkommenden Sowjetgebietes durch Lenin und seine Mitstreiter. Also nochmal, Putin kritisiert also die Sowjetunion, gerade weil man ihm da ja immer da ganz andere Sachen unterstellt. Und exakt führt Putin die historischen Gebietsordnungen aus der Perspektive Russlands natürlich aus. Und es ist eine sehr spannende Sichtweise, die der westlichen Interpretation des Geschichtsverlaufs natürlich diametral entgegensteht. Logisch. Also man muss allerdings, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, den Anspruch auf Wahrheit zu erheben, sowohl als auf der einen als auch auf der anderen Seite. Putin stellt hier durch eigenkritische Handlungsweise seine Vorgänger in den Raum. Also er ist eigenkritisch auch. Also Putin holt weiter aus und erklärt den Geschichtsverlauf in Bezug auf die Ukraine bis heute. Was hier wichtig ist, ein Schwerpunkt ist der Beistand Russlands, das hebt er hervor, zur Ukraine nach Auflösung der Sowjetunion. Und die Verträge zwischen Russland und der Ukraine werden hier von ihm deutlich gemacht.
Was meint er denn damit?
Also ein Beispiel. 1991 zum Beispiel beliefen sich die Schuldverpflichtungen der UdSSR, also der alten Sowjetunion, gegenüber dem Ausland und internationalen Fonds auf rund 100 Milliarden Dollar. Und ursprünglich war man davon ausgegangen, dass diese Kredite von allen ehemaligen Sowjetrepubliken im Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Potenzial solidarisch zurückgezahlt würden. Russland hat aber übernommen die gesamten sowjetischen Schulden und zahlte sie in voller Höhe quasi zurück. Und sie hat diesen Prozess 2017 abgeschlossen. Heißt also, dass die ehemalige Sowjetrepublik Ukraine auch verschuldet war im Rahmen der Sowjetunion, aber Russland diese Schulden bis 2017 bezahlt hat. Und Putin beziffert den für die Ukraine wichtigsten bilateralen Handelsumsatz im Jahre 2011, also weiterhin über die Verbindung, noch mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Und er weist darauf hin, dass das Handelsvolumen der Ukraine mit allen EU-Ländern im Jahre 2019, das heißt also noch vor der Pandemie, unter dieser Größenordnung lag. Also die Sowjetunion oder das heutige föderale Russland ist der größte Handelspartner noch bis 2019 gewesen. So, und die schweren Spannungen, die man jetzt erkennt, da sieht er einen Schwerpunkt durch eine westliche Infiltration. Da hat natürlich der Westen geschäumt, als er das gehört hat. Also die ukrainischen Behörden begannen laut Putin ihre Staatlichkeit auf die Leugnung all dessen aufzubauen, was es mit Russland verbindet. Also sie haben versucht, das Bewusstsein und das historische Gedächtnis von Millionen von Menschen ganzer Generation, die in der Ukraine leben, zu entstellen.
Also das heißt, eine Art Umerziehung durch die Medien, durch die Politik, wie uns das ja hier inzwischen auch alles nicht ganz unbekannt ist und wie man das auch aus der DDR und aus der Sowjetunion kannte.
Ja, eine gewisse soziologische Einflussnahme. Also man hat dann eine Russophobie und hat dann letztendlich auch den Neonazismus aufgebaut. Das heißt, eine ganz starke nationalistische Struktur und von Neonazis, die auch im Nordkaukasus immer lauter wurden. Und die Korruption, die zweifellos für viele Länder, auch für Russland, und eine Herausforderung und ein Problem darstellt, hat in der Ukraine auch einen besonderen Charakter angenommen.
Sagt Putin.
Also sein Vorwurf ist, Radikale nutzten die berechtigte Unzufriedenheit der Menschen aus, sattelten die Proteste aus und führten den Maidan 2014 zu einem Staatsstreich. Und dabei erhielten sie direkte Unterstützung aus dem Ausland. Die materielle Unterstützung des sogenannten Protestlagers auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew durch die US-Botschaft betrug Berichten zufolge 1 Million Dollar pro Tag. Weitere sehr hohe Beträge wurden dreist direkt auf die Bankkonten der Oppositionsführer überwiesen.
Also ich möchte noch mal sagen, das sind natürlich hier ganz heftige Informationen, die du hier lieferst. Es handelt sich hierbei um die Rede von Wladimir Putin, die wir hier nicht werten, sondern die wir einfach wiedergeben. Aber wenn da auch nur entfernt etwas dran ist, müsste ja im Prinzip diese ganze Ukraine-Causa neu aufgerollt werden.
So wäre es theoretisch. Also nehmen wir an, ich würde jetzt sprechen, ein paar Jahre zurück, über Massenvernichtungswaffen, die man in den Irak gefunden hätte. Und ich würde jetzt eine Rede von einem damaligen Außenpolitiker heute jetzt hier darstellen, dann wäre das ungefähr gleichzusetzen. Die Frage ist, was es war und was es nicht war. In USA wissen wir mit Irak, es war unwahr. Was hier ist, ist eine Frage, die jetzt kontrolliert werden muss. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie unwahr ist, aber auch nicht unterstellen, dass sie wahr ist. Jetzt könnte eine Diskussion stattfinden. Und die westliche Reaktion wird jetzt zeigen, ob es eine Diskussion ergebnisoffen gibt und man dann zu anderen Schlüssen kommt oder ob man es partout abtut und sagt, alles nur Propaganda und endet damit die Geschichte. Das vermute ich leider. Also wir wissen, dass in der Ukraine über Jahre westlichen Einfluss, Politiker, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die wurden verspottet und öffentlich gedemütigt. Und die ukrainischen Städte wurden von einer Welle, das sagt Putin, von Pogromen und Gewalt überrollt. Das ist, möchte ich ganz klar kennzeichnen hier nochmal, dass er das ganz deutlich gesagt hat. Das sind nicht meine Worte nochmal. Also das ist schon wirklich, wir denken an die schreckliche Tragödie in Odessa. Ich habe die gerade schon angesprochen, da ist auch nie was passiert. Die Ökonomie wurde in den letzten Jahren systematisch zerstört. Denken wir an die berühmte, an den Antonov-Konzern. Antonov ist einer der größten Flugzeugkonzerne. Ihr kennt wahrscheinlich die Antonov, die AN-225 oder so ähnlich heißt die. Die haben seit 2016 kein einziges Flugzeug mehr produziert. Die Vorzeigeunternehmung der Ukraine. Und das kam offenbar nicht durch russische Einflussnahme, sondern durch ein Ausbluten dieses Landes der Ukraine. Übrigens auch die anderen, wie zum Beispiel große Werften oder sonstige Unternehmen, stehen alle vor dem Bankrott und Werften werden geschlossen. Gastransport, das von der Sowjetunion damals aufgebaut wurde, also die großen Rohrleitungssysteme, ist so marode, dass sein Betrieb mit großen Risiken und Umweltkosten behaftet ist. Wir haben oft darüber gesprochen, welcher Sanierungsstau da ist. Ja? Und Putin stellt die Frage, ob die massive Armut, Hoffnungslosigkeit und der Verlust des industriellen und technologischen Potenzials mit der Entscheidung für die westliche Zivilisation zu erklären ist, wo man den Menschen ja ein Paradies versprochen hat. Das ist so seine Argumentation. Also im Grunde reduziert sich alles auf die Tatsache, dass der Zusammenbruch der ukrainischen Wirtschaft mit einer regelrechten Ausplünderung der Bürger einhergeht und die Ukraine selbst einfach unter externer Kontrolle gestellt wurde.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Inwiefern meinst du das?
Ja, ich kenne auch andere Länder, denen es ähnlich geht.
Das ist das typische Phänomen, was wir kennen, wenn beispielsweise Länder zerrieben werden, bis ihre Infrastrukturen, ihr Militär, ihre Wehrhaftigkeit nicht mehr da ist und die Abhängigkeit entsteht. Also die Ukraine, und das sagt Putin ganz deutlich, wurde nicht nur auf Befehl westlicher Hauptstädte verwaltet, sondern auch vor Ort durch ein ganzes Netz ausländischer Berater, also direkt in der Ukraine, also NGOs und andere Einrichtungen in der Ukraine. Sie haben also direkten Einfluss von der westlichen Welt auf alle wichtigen Personalentscheidungen, auf alle Zweige und Ebenen der Regierungen, von der Zentralregierung bis hin zu den Kommunen und auch bis zu den wichtigsten staatlichen Unternehmen und Konzernen, die man sogar abwickelt.
Wir hatten ja im Zuge von Trump, den Wahlen damals in den USA, auch berichtet über die Verwicklungen des Sohnes von Joe Biden, Hunter Biden, der ja auch unter anderem bei einem ukrainischen Energiekonzern ein hohes Jahressalär erhalten hat. Hatten wir darüber berichtet, was das für merkwürdige Verwicklungen waren.
Ja, und die Gelder fehlen dann wahrscheinlich, weil sie nach Amerika gegangen sind und deshalb machen die Unternehmen jetzt auch zu. Und Joe Biden, der Junior Biden, Hunter Biden ist wieder zu Hause, aber die Firmen sind pleite und die Mitarbeiter sind arbeitslos. Was hier Putin auch nochmal deutlich macht, ist, dass er weiterhin bemängelt die Repressalien gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchs. Und es ist keine emotionale Einschätzung, sondern es sind konkrete Entscheidungen und Dokumente belegen das. Also der Vorgang gegen die Kirchen und die Kirchenspaltung. Gut, dann geht er nochmal ganz kurz, der Putin, auf die Sezession der Krim ein, haben wir oft drüber gesprochen. Und natürlich in den letzten Jahren auch über die Militärkontingente aus NATO-Ländern unter dem Vorwand von Übungen, die fast ununterbrochen auf ukrainischem Gebiet stattfanden. Das ist ehrlich gesagt alles nichts Neues. Putin beschreibt die Vorgänge detailliert, auch was die militärischen Aktivitäten der NATO betrifft. Es lohnt sich, das einfach mal durchzulesen. Es würde zu weit zu führen, wenn ich das jetzt hier darstellen würde. Aber er verweist nochmal auf die in 1999 in Istanbul verabschiedete OSZE-Charta für europäische Sicherheit. Und das ist ja nun keine russische Organisation. Und da steht, die Wahl der Sicherheit darf keine Bedrohung für andere Staaten darstellen. Und der Beitritt der Ukraine zur NATO ist eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands. Und so geht es dann weiter im Prinzip durch seine ganze Situation. Und ich denke mal, wer sich das Ganze einfach mal durchliest, kann sehr viele Informationen haben, um sein Geschichtsbild einfach noch einmal zu überprüfen und abzugleichen und dann vielleicht auch Putins Aussagen an vielen Kanten auch zu widerlegen. Es ist aber nicht ganz leicht, habe ich das Gefühl, denn er führt hier zu detailliert aus. Und das kann nur dazu führen, dass USA reagieren muss in einem pauschalen Wegwischen und sagen Propaganda. Und das war's, denn wenn sie in die einzelnen Themen eingehen würden, könnte es Probleme geben bei der Geschichtsrevision eventuell sogar. Es ist eine sehr heikle und ein politisch extrem heißes Thema.
Ja, danke schön für diese Einordnung, Andreas. Ganz kurz noch, man erwägt ja inzwischen den Putin-Versteher Gerhard Schröder aus der SPD auszuschließen. Diese Diskussion gibt es seit gestern auch. Und wer widerspricht, wer überhaupt nur versucht, die Position Russlands darzustellen, nicht mal zu favorisieren, sondern nur neutral darzustellen oder darstellen zu versuchen, der hat es schwer. Sehr interessant erscheint mir noch dieser Artikel, den Antje Vollmer bei Emma, bei Alice Schwarzers Emma-Heft veröffentlicht hatte. Die ist ja Grünen-Politikerin gewesen und die war auch einige Jahre Bundestagsvizepräsidentin. Also es ist nicht irgendjemand. Die etwas Älteren unter euch, die kennen sie natürlich auch noch, die Dame mit diesem Pagenschnitt. Und die hat einen etwas längeren Artikel veröffentlicht. Die ist eine Putin-Versteherin und die rechnet auch noch mal ab mit der Politik der Grünen, die nämlich mal als wirkliche Friedenspartei, jedenfalls aus ihrer Sicht, gestartet sein. Und sie hatte sich auch mit der Partei wegen Kriegseinsätzen der NATO, wo die Partei dafür gewesen war, unter anderem Jugoslawien, überworfen. Und sie sagt also, in der Ära Angela Merkel ist das deutsch-russische Verhältnis in den ewigen Permafrost abgedriftet. Der bilaterale Frühling wurde jäh gestoppt. Vorbei die Regierungskonsultationen auf höchster Ebene, die natürlich mit Gerhard Schröder stattgefunden hatten. Und sie sagt, alle bi- und multilateralen Foren, Intensivierung der Wirtschafts- und Kulturkontakte und so weiter, Petersburger Dialog, Abrüstungsabkommen, das gemeinsame Nein zum Irakkrieg, all das, sagt sie, ist dahin. Und heute gibt es eben die meisten dieser Gremien und Initiativen nicht mehr oder sie führen ein Scheinleben. Also es gibt ja Leute, die sagen ja, die Angela Merkel, die ist doch noch ganz gut mit dem Putin klargekommen, während sie jetzt Olaf Scholz als Sprechpuppe von Joe Biden bezeichnen. Antje Vollmer sieht das hier völlig anders. Sie sagt, vor dieser Eiszeit habe es noch ein solides Grundvertrauen zwischen den Eliten beider Länder gegeben. Dieses Vertrauen war auf sowjetischer Seite durch die lange Phase der Entspannungspolitik gewachsen, von Brandt über Kohl bis Schröder. Auf deutscher Seite hatte noch keiner der führenden Politiker vergessen, wem das Land letztlich die Wiedervereinigung verdankte. Und sie sagt, es waren eben nicht die USA mit ihrer Politik der Dominanz, schon gar nicht die eher zögerlichen Briten und Franzosen und auch nicht allein die friedlichen Demonstranten auf den Straßen der DDR. Es waren Michail Gorbatschow und die Sowjetunion, die es wagten, ihre Soldaten, immerhin 500.000, auf dem Boden der DDR im entscheidenden Moment in den Kasernen zu lassen, um ein Blutbad zu vermeiden. Das ist ja auch ein Aspekt, Andreas, der nahezu überhaupt nicht mehr bedacht wird.
Ja, das gehört nicht dazu, weil alles, was gut gewesen ist und dem Frieden diente und aus Russland kam, muss negiert werden, muss möglichst unter dem Teppich gefahren werden, während die großen NATO-Erweiterungen und auch die entsprechenden Kolonialisierungen, so kann man das sehen, der NATO, indem man andere Länder zerstört und zerreibt, eben dem Frieden diente. So ist die Situation. Und wenn wir jetzt hier schon Antje Vollmer haben, dann muss man hier an der Stelle auch noch mal auf den Spiegel hier noch mal zurückgehen, denn der Spiegel hat Originaldokumente rausgeholt und zwar von Jürgen Krobock. Der war von 1984 bis 1991 Leiter der Presseabteilung unter Hans-Dietrich Genscher. Und die Originaldokumente, die dort rausgekommen sind, wir haben in den 2+4 Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe ausdehnen. Wir können zum Beispiel daher Polen und den anderen keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. Und diese ganzen Dinge ziehen sich ganz sauber durch, bis einem Vermerk, der vorliegt von Helmut Kohl und eben halt Hans-Dietrich Genscher, dass keine NATO-Erweiterung geplant ist, gemacht werden darf und dass die nach Osten dann gegen den Geist des 2+4 Vertrages verstoßen würde. Also das sind Dokumente, die hier vom Spiegel sind und hier ganz eindeutig Putins Sichtweise nicht nur unterstützen, sondern belegen. Und das sind ja zitierbare Quellen.
Du hattest es neulich schon gesagt, ja. Dein Erstaunen ausgedrückt darüber, dass der Spiegel das veröffentlicht hat und dafür gebührt ihm auch wirklich Dank und Respekt, denn man hätte es auch weiterhin einfach unter den Teppich kehren lassen können. Ja, und Antje Vollmer sagt noch, trotz der schrecklichen Erlebnisse des Weltkrieges haben die Völker Europas es geschafft, Entfremdung zu überwinden und zu gemeinsamem Vertrauen und Respekt zurückzufinden. So war das jedenfalls vor einigen Jahrzehnten. Und die von diesem Geist getragene deutsche Wiedervereinigung habe eine kolossale Rolle bei der Gestaltung der Idee eines größeren friedlichen Europas gespielt. Und fast wortgleich zu seiner Rede im Bundestag hat Wladimir Putin 20 Jahre später erneut angeboten, ein neues Kapitel in der Geschichte beider Völker aufzuschlagen. Er hat wörtlich geschrieben und gesagt, das gesamte europäische Sicherheitssystem ist derzeit in einem desolaten Zustand. Spannungen nehmen zu. Das Risiko des neuen Wettrüstens ist greifbar. Wir können es uns einfach nicht leisten, die Last früherer Missverständnisse, Kränkungen, Konflikte und Fehler mit herumzuschleppen. Und der russische Präsident plädierte für einen erneuten Versuch der Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft. Wörtlich, wir spüren unsere untrennbaren kulturellen und geschichtlichen Bande zu Europa. Zitat Ende. Antje Vollmer kommentiert es so, das ist eine ausgestreckte Hand. Es ist ein echtes Friedensangebot. Und ganz am Ende sagt sie, also es ist auch wirklich ein interessanter Artikel. Ich kann euch den nur ans Herz legen. Den haben wir gestern eingestellt. Den findet ihr, wenn ihr unter die Lupe oben auf die drückt und schreibt Antje Vollmer, dann werdet ihr den finden. Und sie sagt eben, Angela Merkel hat ihre Kanzlerschaft leider nicht für ein deutsch-russisches Friedensprojekt genutzt. Sie trägt damit Mitverantwortung für ein zerrüttetes Verhältnis im Herzen Europas. Jetzt kommt es darauf an, wer nach ihr kommt. Die SPD hat sich noch nicht ganz, aber doch in der Person ihres Außenministers von der Entspannungspolitik verabschiedet. Die Grünen würden sich außenpolitisch gern bruchlos in die Merkelsche Spur einpassen. Ihr Abschied von der Friedensbewegung markiert die größte Entfremdung zu den eigenen Ursprüngen. Wir hatten uns einst die Überwindung der Logik des Kalten Krieges auf unsere Fahnen geschrieben. Dazu gehörte der Abbau von Feindbildern, Ressentiments und Dünkeln. Jetzt stehen die Grünen an der Spitze der Hysterie und aggressiven Moralattitüde gegenüber Russland. Annalena Baerbock hat ihre Welt- und Russland-Ansichten in der transatlantischen Young Leaders-Erziehung in London gelernt. Robert Habeck bekennt sich einseitig zur ukrainischen Version des Konfliktes, ohne auch nur die andere Seite anzuhören. Aber irgendjemand wird anfangen müssen. Irgendwer muss ein neues Kapitel im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland aufschlagen. Einen dritten Versuch kann ein russischer Präsident nicht starten. Der Schlüssel liegt jetzt in Berlin.
Ja, eine sehr schöne, ich denke mal fast schon Schlussnachricht, die wir jetzt so nutzen können. Und ich möchte noch mal sagen, ganz am Ende dieser Sondersendung, ich erwarte keinen Krieg in Europa, ich erwarte auch keinen Krieg in der Ukraine, aber ich erwarte, dass man diese Aggression momentan extrem aufbauschen wird, um die Leute abzulenken von ganz anderen Problemen. Vergessen wir bei all diesen Dingen nicht, das richtet sich auch an die vielen Spaziergänger, wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken, die Ukraine mit reinzubringen in diese ganze Diskussion, sondern weiterhin die Freiheit auch zu verteidigen für diejenigen, die das wollen. Und das geht nicht um eine gewaltsame Verteidigung, das ist auch kein Aufruf zu einer Diskussion oder zu einer großen, ich sag mal, Gewalttat in irgendeiner Form überhaupt nicht, sondern vor allem zu widerstehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen sehen, dass wir mit der geistigen Komponente die gesamten Möglichkeiten haben, ein Potenzial aufzubauen, mit dem wir stabil durch diesen Wandel kommen. Nichts kann den Menschen aufhalten, wenn er sich genau so aufstellt, auf dieses Fundament.
Und vielleicht auch noch dazu, wir haben jetzt gleich einen weiteren Podcast, der wird nicht so lang werden wie dieser hier. Das ist eine Sondersendung, die wir aus gegebenem Anlass natürlich gemacht haben. Wichtig ist, in der Stabilität zu bleiben, innerlich, geistig, mit dem Licht verbunden zu sein, im Gottvertrauen zu bleiben und auch auf die alltäglichen Anforderungen Schritt für Schritt zu reagieren, nicht zu sorgenvoll fürchten, was passiert morgen und übermorgen, sondern die Herausforderungen, die jetzt an uns gestellt werden, anzunehmen. Allerdings mit dem Blick auf Vorbereitung. Man kann vorsorgen, das wisst ihr alle, die ihr hier im Kanal seid. Wir tun es alle. Und egal, wo ihr seid auf der ganzen Welt, ist es wichtig, nicht nur eine geistige, sondern auch eine irdische Vorsorge vorzunehmen, so gut es überhaupt nur geht. In diesem Sinne vielen Dank, Andreas, und wir melden uns nachher nochmal.
Bis dann. Ciao, ciao.